Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Mit Fankultur in der DDR. Und zwar mit einer ganz besonderen. In diesem Sinne herzlich willkommen im neuen Jahr und herzlich willkommen zum ersten Exquisit-Podcast in 2026. Der wird heute sehr musikalisch, denn es geht um eine Band, die auch in der DDR für Furore sorgte und Anhänger um sich scharte. Auch wenn das so gar nicht beabsichtigt war. Von toupierten Haaren und schwarzen Lederjacken. Wir schauen heute auf die Depeche Mode-Fankultur im Osten. Musik für die Nische haben sie gemacht, sagt unser Gast, der Historiker und Autor Sascha Lange über Depeche Mode. Die Fans wuchsen jedoch, weil die Nische ihnen anscheinend gefiel. Elektropop und ein verrückter Modestil, der von den Fans im Osten auch nachgeeifert wurde. Eine Band, die damit nicht nur die Jungs ansprach, sondern auch die Mädchen. Die Ostjugend war begeistert von der Elektromusik und den angedüsterten Melodien der Band aus England. Über die Depeche Mode-Fans in der DDR erzählt uns heute der Historiker und Autor Sascha Lange im Exquisit-Podcast. Selbst Demo-Fan kennt er die Szene und erinnert sich mit ihnen auch an die Disco-Abende, wo Depeche Mode auf gar keinen Fall fehlen durften.
Wichtig war natürlich immer die Depeche Mode-Song-Runde in den Discos. Und man muss sich in den 80er Jahren eine öffentlich zugängliche Disco von jungen Leuten in der DDR auch immer so vorstellen, da gab es eine Ecke, da saßen die Depeche Mode-Fans, dann gab es einen eigenen Tisch, da saßen die Cure-Fans oder die Gruftis, dann gab es so die immer noch so ein bisschen so wie, nennen wir es mal, Sissy Catch gestylt waren. Und dann gab es jede Menge Stinos, also die so ganz normal, so poppermäßig angezogen waren. Und alle diese Gruppen warteten immer auf ihre Songrunden. Und die Depeche Mode-Fans, die tanzten dann auch nur bei Depeche Mode. Die waren also 4 Stunden in der Disco und 3,5 Stunden saßen die nur am Tisch und nervten immer den DJ, wann er denn endlich Depeche Mode spielt. Und wenn dann Depeche Mode gespielt wurde, dann rannten die ganzen Dave und Martin Klone auf die Tanzfläche und dann gab es dann Dave Dancing und all das.
Am FDJ-Geburtstag 1988 erlebten dann etwa 6000 dieser Fans das einzige Demokonzert in der DDR. Fankultur Depeche Mode, heute im Exquisit-Podcast. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf jede Menge Synthesizer und toupierte Haare mit Ihnen. Erinnern Sie sich noch an Ihre Disco-Zeit? Ausgehen, Freunde treffen und endlich zur Lieblingsmusik tanzen? In den 80ern tauchte da plötzlich eine Band auf, die Tausende von Jugendlichen auch in der DDR begeisterte. Depeche Mode erschafften im Osten eine ganz besondere Fankultur, die sogar die größte Dichte an Fanclubs überhaupt hervorbrachte. Mehr als sonst wo auf der Welt. Elektropop, Synthiepop, New Wave, Dark Wave. Man liest so einiges, wenn man über Depeche Mode liest. Typisch 80er und doch so ganz anders. Eine Band, ein Stil, ein Lebensgefühl. Depeche Mode schafften eine Szene im Osten, die gut vernetzt war und im regen Austausch stand. Das Phänomen Demo, mein Kollege De Kenze fasst zusammen.
In der Jugend gibt es keine Kompromisse. Wenn man etwas gut findet, muss man das haben.
Ja, ich will, was mir gefällt.
Und zwar nicht nur ein bisschen davon. Da war auch ich keine Ausnahme und Musik war genau mein Ding. Nicht die klassische, die populäre. Und dass da so schlecht ranzukommen war, machte sie ja nur noch begehrter. Pudis, Karat oder Inka, alles gut und schön, aber die Sehnsucht ging nach Westen ab. Wenn ich die Musik von dort hörte und sah, klang mein verzücktes inneres Ich ganz ähnlich wie Depeche Mode. An die Musik selbst kam man ja noch verhältnismäßig gut ran. Platten kaufen? Vergiss es. Ich hatte weder Urlaubsplatz in Ungarn, noch die nötige Währung für den Intershop, aber es gab Hitparaden. NDR 2 und HR3 waren meine Westsender. Die Hitparaden dort waren unumstößliche Termine meiner Wochenplanung. Da konnte Geburtstag feiern, wer wollte. Ich saß vor meinem Rekorder. Und wehe, der Titel wurde wegen einer aktuellen Verkehrsmeldung unterbrochen. Da war die Katastrophe auf meiner Kassette gefühlt größer als die auf der Straße. Ohne dieses Lied waren persönliche Konsequenzen zu befürchten.
Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein.
Ganz genau. Die echte Schwierigkeit aber waren Poster. Auch meine Teenagerwand hatte mehr verdient als nur Tapete. Die Poster gab es nicht an unserem Zeitungskiosk, doch irgendeiner in der Klasse hatte immer eine Bravo und das führte zu kapitalistischen Ansätzen auf sozialistischen Schulhöfen. Da wurden Preise aufgerufen, für die man sehr viel Altstoff sammeln musste. Oder es wurde vervielfältigt. Schwarz-weiß abfotografierte Poster als Kassettenbild. Waren die schön? Naja, aber eins war klar. Kinderzimmer Ost und West. Damals noch zwei Welten, aber schon eine Posterwand.
Von People are People bis Personal Jesus. Demo-Fans in der DDR. Wir tauchen heute ein in die Sphären von Depeche Mode und erfahren mehr über die Fans im Osten. Es umgab sie immer ein Hauch von Mystery. Ihr Klang durchaus düster und doch tanzbar. Fast alle ihre Songs sind in Moll geschrieben. Und Depeche Mode haben bei ihrer Musik auch nie auf die breite Masse gezielt, sondern haben ihrem Herzen nach getextet und Musik erdacht. Auch in der DDR faszinierten sie mit ihren elektronischen Klängen die Jugend und Fans. Das Konzert für den FDJ-Geburtstag 1988 war dabei vermutlich das bestgehütete Geheimnis aller Konzerte. An diesem Tag traten hier Depeche Mode auf. Peter Maffay, Rio Reiser, Shaq & Stevens, Kool & The Gang und auch James Brown. Sie alle spielten in der Werner Seelenbinder Halle in Ost-Berlin. Und nun auch die Jungs aus London. Musik aus dem kapitalistischen Ausland im Osten? Wie war das als Fan? Wo bekam man Infos her? Gab es Fanclubs? Offiziell? All das fragen wir Sascha Lange, Musiker, Historiker und Autor des Buches Behind the Wall. Über die Depeche Mode Fankultur in der DDR. Herr Lange, erstmal herzlich willkommen im Exquisit-Podcast.
Vielen Dank.
Sie haben ein Buch geschrieben über die Fankultur Depeche Mode in der DDR, auch ein bisschen weiter gefasst über Fankultur allgemein. Behind the Wall, so heißt das Buch. Was hat Ihr Interesse an dem Thema geweckt?
Also es ging uns in erster Linie nicht nur um Fankultur, sondern vor allen Dingen um die Band Depeche Mode. Also ich habe das Buch ja nicht alleine geschrieben, sondern zusammen mit meinem Freund und Kollegen Dennis Burmeister gemacht, mit dem ich zuvor ein großes Buch Depeche Mode Monument veröffentlicht habe. Und während der Recherchen für das erste Buch haben wir festgestellt, dass diese Depeche Mode Fankultur, die besondere in Ostdeutschland, bislang noch nicht so richtig aufgearbeitet war, beziehungsweise dass es da ganz viele spannende Geschichten gab, die bislang noch keiner kannte. Und so deswegen hatten wir dann die Idee, wir sollten dazu mal ein Buch machen, wo es eben nur um die Depeche Mode Fankultur in der DDR geht.
Wie war denn Fankultur im Osten überhaupt? Unterschied sich das zum Westen oder ist Fan eigentlich immer Fan?
Natürlich gab es da Unterschiede, aber prinzipiell ist es so, ich würde mal sagen, so diese Fankultur kam ja vielleicht so Mitte des 20. Jahrhunderts auf. Zunächst vor allen Dingen wurden Filmstars angehimmelt von jungen Menschen oder die auch als Projektionsfläche genutzt, als Role Model, sagt man so schön auf Neudeutsch, so also als Vorbild. Und dann spätestens mit Elvis Presley und den Beatles kamen ja dann noch immer mehr Bands dazu. Und gemeinsam hatten all diese Superstars, dass sie, egal ob man in Ost oder in West lebt, dass sie unerreichbar waren. Denn sie waren abgeschirmt durch Bodyguards, sie wohnten in irgendwelchen großen Villen hinter großen Zäunen und man sah sie nur im Fernsehen oder auf Postern. Und Ostdeutsche oder generell Osteuropäer hatten dann nochmal eine weitere Unerreichbarkeit, sozusagen eine doppelte Unerreichbarkeit, denn die Künstler, die Superstars lebten auch noch jenseits der Mauer. Und das machte natürlich die Sache noch um einiges sehnsuchtsvoller.
Jetzt schauen wir ja heute speziell auf Depeche Mode. Wie stark war da die Fankultur? Also sie füllt jetzt ganze Bücher, also war sie wahrscheinlich stark. Weiß man überhaupt, wie viel Fans das grob gegeben hat? Hat man das jemals mal so ein bisschen nachrecherchiert? Vielleicht auch im Nachhinein, wer sich dann geoutet hat, gesagt hat, ja, wir waren dabei?
Ja, also Zahlen kann man natürlich dazu schlecht nennen, weil natürlich auch immer so eine Definitionsfrage ist, was ist jetzt ein richtiger Fan und was nicht? Also Mitte der 80er Jahre, so die Hardcore-Fans, die also dann auch genauso die Frisuren hatten wie Depeche Mode und die Klamotten, die haben natürlich alle, die nicht auch so genauso frisiert waren wie die Band oder die Lederjacken trugen, natürlich nicht als Fans wahrgenommen. Deswegen ist das eine sehr subjektive Einschätzung. Aber man kann sagen, Depeche Mode gehörte in den 80er Jahren und gerade so ab in der zweiten Hälfte der 80er Jahre in Ostdeutschland zu den beliebtesten Bands unter Teenagern. Und das merkte man ja auch. Es gab dann beim Jugendradio DD64 so eine spezielle Musiksendung für elektronische Musik, Electronics hieß die, mit Olaf Zimmermann. Und der spielte, und das machte er bei keiner anderen Band, die es damals gab, er spielte jede Woche den Depeche Mode-Titel der Woche. Das zeigt also nochmal, wie stark diese Band nachgefragt war. Also wir sprechen da wirklich von Tausenden und Abertausenden Jugendlichen in jeder Stadt. Und man kann das auch so ein bisschen nachzeichnen. Dann zum Ende der DDR haben sich dann immer mehr Fanclubs gegründet in Ostdeutschland, weil es darum ging, Informationen auszutauschen oder seltene Live-Mitschnitte sich untereinander zu überspielen. Und als dann die Mauer gefallen ist und dann also auch kein Repressionsdruck seitens des Staates mehr da war, kann man sagen, dass es also in Ostdeutschland 1990 etwa 40 bis 50 Depeche Mode-Fanclubs gegeben hat. Also so viel wie nirgendwo auf der Welt.
War denn eigentlich Ihrer Meinung nach so die große Anziehungskraft von Demo?
Das ist eine Sache, die man bis heute nicht so genau erklären kann, weil es ja auch so ein bisschen so ein Mysterium ist. Also zum einen ist es so, die Band hatte eine sehr spezielle Musik gemacht. Also wir bewegen uns gerade mental jetzt in den 80ern. Da wurde die elektronische Musik sehr populär und es gab sehr viele Popsongs. Depeche Mode waren einerseits zwar eine Chartband ab 1984 in Westdeutschland, in Westeuropa. Auf der anderen Seite war ihre Musik aber nie für die Massen gemacht. Also das war nicht so ein Projekt wie Duran Duran oder all die anderen Mainstream-Künstler, wo es darum ging, wir machen eine sehr gefällige Musik, die möglichst viele Leute kaufen. Sondern bei Depeche Mode war es eher anders. Depeche Mode haben immer Musik für die Nische gemacht, aber diese Nische wurde kurioserweise immer größer. Und nicht die Band hat sich verändert, sondern das Publikum hat sich quasi verändert. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Und das andere ist noch, dass die Band auch so eine Style-Vorlage den Jugendlichen geboten hat. Denn das waren ja damals vier Musiker, vier verschiedene Frisuren. Der eine, Martin Gore, zog sich ein bisschen, damals nannte man das oder auch heute auch Crossdresser, also der trug auch mal Frauenkleider oder Männerklamotten, Lederjacken, das war ihm alles völlig egal. Er wollte einfach nur ein bisschen verrückt aussehen. Dann gab es Dave mit dem Sänger, jemanden, der doch sehr maskulin wirkte, auch auf der Bühne durch seine Präsenz. Und dann gab es auch noch zwei im Hintergrund, die eher so als, ich würde sie heute salopp Stinos nennen, also die so ein bisschen normaler waren. Und so konnte quasi jeder Jugendliche sich einen als Vorbild raussuchen und dem dann irgendwie nacheifern. Und gerade Martin Gore hat auch sehr viele damals junge Mädchen inspiriert, auch so auszusehen. Und deswegen war das eben nicht nur eine Band für Jungs, sondern auch für Mädchen. Und dann kam noch dazu, dass man aus irgendeinem Grund, und das ist das größte Mysterium, dass man alles über die Band sammeln wollte. Und das haben die Beschmut-Fans wirklich bis zum Exzess getrieben. Nicht nur in Westdeutschland, sondern auch vor allen Dingen in Ostdeutschland. Und dann besonders dann nach dem Fall der Mauer, nach der Wiedervereinigung, als man sich dann auch die ganzen Schallplatten kaufen konnte.
Jetzt haben wir ja schon gehört, also der Hardcore-Fan, der trägt die Frisur, der trägt die Klamotten. Gab es auch andere so kleine Zeichen, wo man sich vielleicht auch erkannt hat? Wie können wir uns denn die Szene überhaupt vorstellen in der DDR? Ich habe über Sie gelesen auch, dass Sie verwurzelt sind in der Szene. Was ist denn die Szene? Was macht denn die aus?
Man kann, also wenn man sich in die DDR-Zeit zurückversetzt, das jetzt nicht so starr sich vorstellen. Also die Depeche Mode-Fanszene basierte quasi immer zunächst auf Freundeskreisen in der Schule, in der Klasse, im Wohngebiet. Dann traf man sich in der Disco, die irgendwo in der Nähe war. Man hat dann dort gesehen, ah, da gibt es ja noch aus der anderen Schule, gibt es ja auch noch Depeche Mode-Fans. Also hat man sich dann ausgetauscht. Und so entstanden dann so über die ganze Stadt verteilt so Netzwerke. Und als dann so ab 1988 sich die Fanclubs gegründet haben und man dann sich so mit anderen Städten über den Briefweg ausgetauscht hat, wurde dann das Netzwerk dann auch DDR-weit. Und das war aber trotzdem, dadurch, dass es ja keine offizielle Zeitung gab, da diese Adressen ja nirgendwo veröffentlicht waren, brauchte man also ausschließlich persönliche Kontakte. Wenn man niemanden kannte, kam man dann auch nicht in diese Fan-Netzwerke hinein. Und die waren auch wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Von Stadt zu Stadt war das unterschiedlich. Und ja.
Das heißt, fanden da eigentlich auch Treffen statt? Also hat dann, weiß ich nicht, Leipzig angerufen und hat sich mit Dresden verabredet, wir treffen uns irgendwo. Gab es auch sowas?
Also mir ist das so ab 1988 ging das dann, 87, 88, fing dann auch jugendliche Depeche Mode-Fans an, Depeche Mode-Fanpartys in Jugendclubs zu organisieren. Mhm. Und das bedeutete, dass man also dann die ganzen anderen Fans, ob das jetzt persönliche Kontakte waren oder Adressen von Fanclubs, dass man die anschrieb und man sagte, da gibt es eine Depeche Mode-Fanparty. Ich erinnere mich selber auch noch daran, dass ich mal Anfang 89 mit ein paar Depeche Mode-Fans aus Leipzig, wir hörten, in Weißenfels wäre eine Depeche Mode-Fanparty. Und wir sind in Zug und sind hingefahren und durch die Stadt geirrt. Wir haben noch ein paar andere Depeche Mode-Fans getroffen, aber wir haben die Party nicht gefunden und sind dann irgendwann wieder zurückgefahren. Ich glaube, das ging auch vielen so. Also das gab es auf jeden Fall auch. Und wichtig war natürlich immer die Depeche Mode Songrunde in den Discos. Und man muss sich in den 80er Jahren eine öffentlich zugängliche Disco von jungen Leuten in der DDR auch immer so vorstellen, da gab es eine Ecke, da saßen die Depeche Mode Fans, dann gab es einen eigenen Tisch, da saßen die Cure Fans oder die Gruftis, dann gab es so die immer noch so ein bisschen so wie, nennen wir es mal, Sissy Catch gestylt waren. Und dann gab es jede Menge Stinos, also die so ganz normal, so poppermäßig angezogen waren. Und wenn man dann so ein bisschen Pech hatte, so die Gruppe, die dann die Stimmung in der Disco immer so ein bisschen runterdrückte, das war dann so ab 87, 88 die Gruppe von rechten Skinheads und Neonazis, die auch immer in solchen Discos mit rumsaßen. Und meistens ließ man sich in der Disco aber dann in Ruhe. Und wenn man Glück hatte, gab es die letztgenannte Gruppe auch nicht in der Disco. Und alle diese Gruppen warteten immer auf ihre Songrunden. Und die Depeche Mode-Fans, die tanzten dann auch nur bei Depeche Mode. Die waren also 4 Stunden in der Disco und 3,5 Stunden saßen die nur am Tisch und nervten immer den DJ, wann er denn endlich Depeche Mode spielt. Und wenn dann Depeche Mode gespielt wurde, dann rannten die ganzen Dave und Martin Klone auf die Tanzfläche und dann gab es dann Dave-Dancing und all das.
Wir haben gehört, also Austausch fand statt über Briefe, weil viele Möglichkeiten waren ja jetzt nicht. Wo bekam man denn die Dinge überhaupt her, die man dann tauschte? Bilder, Musik, wurde kopiert, geschmuggelt, getauscht? Wie funktioniert denn das Netzwerk dann? Wie kriege ich denn meine Platte, die mir fehlt, vielleicht getauscht gegen irgendwelche Bilder oder wie auch immer?
Also Tonträger von Depeche Mode in der DDR zu bekommen, war unfassbar schwierig bis fast unmöglich, weil es gab in den Schallplattenläden keine Platten zu kaufen. Die aktuellen Veröffentlichungen in Westeuropa gab es nicht automatisch auch in der DDR. Es gab einige wenige LPs in den Intershops zu kaufen, das waren aber nur so 2, 3 verschiedene. Das bedeutete, man brauchte Westgeld, um die dort kaufen zu können. Es ist einmal von Amiga, von dem einzigen DDR-Plattenlabel 1987, eine Greatest Hits veröffentlicht worden von Depeche Mode, die natürlich sofort ausverkauft war. Darüber hinaus gab es dann natürlich so Möglichkeiten, auf dem Schwarzmarkt Schallplatten für unfassbar viel Geld zu kaufen. Aber da war es natürlich sehr schwierig, gerade diese Maxi-Singles zu bekommen. Denn Depeche Mode hatten ja auch sehr viele Maxi-Singles veröffentlicht und die waren in den 80er Jahren sehr, sehr wichtig, auch für Sammler. Und da brauchte man also dann schon wahlweise irgendwie reiche Westverwandtschaft, die einen damit versorgten. Oder man hatte irgendwie viel Ostgeld und konnte sich sowas auf dem Schwarzmarkt kaufen, wobei diese Maxis es dort sehr, sehr selten gab. Oder aber man ist nach Ungarn gefahren, einmal im Jahr in den Urlaub nach Budapest, denn da gab es Schallplattenläden, privatgeführte, die auch schon so West-Maxi-Singles hatten. Die andere Variante war dann, und dafür brauchte man eben auch dieses Depeche Mode-Fan-Netzwerk, wenn man die Originalplatten nicht bekam, dann wollte man sich das wenigstens überspielen auf Kassette oder von Kassette auf Kassette. Deswegen musste man immer rumfragen, hast du hier schon die neue Maxi-Single davon? Hast du gehört, da gibt es noch einen limitierten Remix? Und so hat man sich dann zu Überspiel-Sessions getroffen und hat dann die Kassetten sich gegenseitig hin und her überspielt. Und da kamen dann auch mal schon so Live-Mitschnitte von Depeche Mode-Konzerten, die nicht offiziell veröffentlicht wurden, dann hinzu. Und so kam man dann, wenn man dann ein gutes Netzwerk hatte, beziehungsweise plus dann Jugendradio DD64, wo ja dann teilweise ganze Platten gespielt wurden in der Sendung Duett, Musik für den Rekorder, da kam man dann also an die Musik ran. Etwas einfacher war es, Poster von Depeche Mode zu bekommen. Prinzipiell waren die westdeutschen Jugend- und Musikzeitschriften in der DDR verboten. Es war Schund- und Schmutzliteratur. Die wurden aber dennoch ziemlich in großen Stückzahlen eingeschmuggelt von den Westomas oder Westverwandtschaft und all diese Leute. Und dann hatte man dann wieder so ein schulinternes Netzwerk, wo man dann jemanden kannte. Ah, der steht auf Michael Jackson, der hat eine neue Bravo, da ist ein Depeche Mode Poster drin, was ich nicht habe. Aber ich habe einen Michael Jackson Poster, das hatte er noch nicht, also tauscht man dann. Und da war also sehr, sehr viel Austausch nötig. Und das hat man eben auch gemacht dafür, weil das war immer ein guter Grund, in die Schule zu gehen, weil man immer irgendwas zu tauschen hatte oder zu organisieren.
Ich habe jetzt in Ihrem Buch gesehen, da waren auch Bilder von Depeche Mode mit kyrillischer Schrift. Also Ничего haben wir zum Beispiel, Nothing wurde da beworben. War die Sowjetunion eigentlich offener in der Beziehung, wenn es so um Musik ging, die eben aus dem nicht-sozialistischen Ausland kam, als die DDR? Oder trügt da der Schein?
Ja, nee, da trügt der Schein. Also es ist so, dass es in der Sowjetunion in den 80er Jahren auch immer mal westliche Musik gab, also Lizenzschallplatten, und es gab auch in der UdSSR Depeche Mode-Fans. Ich weiß das auch in Moskau, da trafen sich so zum Dave-Geburtstag. Die haben sich irgendwo in der Innenstadt getroffen von Moskau und dann standen dort so 100, 200 Dave-Klone und haben sich gefreut, dass ihr Idol Geburtstag hatte. Und prinzipiell war es aber sehr, sehr schwierig, in der Sowjetunion Musik zu bekommen. Die DDR hatte ja noch das Glück, dass durch die westlichen Radiosender man also jeden Tag mental durch Radio, durch Fernsehen ja am Westen teilhaben konnte. Das war für Leute in Polen, in Rumänien oder in der Sowjetunion schon viel, viel schwieriger, weil da der UKW-Empfang nicht möglich war. Und deswegen war also die DDR, was so Radiomusik und dann das Mitschneiden von Songs auf dem Radio anging, schon sehr, sehr gut versorgt. Eben auch, weil es ja die gleiche Sprache war, Deutsch. Da hatten die Tschechen schon wieder mehr Probleme. Die haben zwar dann in der Grenzregion auch bayerische Radiosender empfangen, aber sie verstanden natürlich nicht die Sprache. Wiederum aber, was das Plattenkaufangebot anging, waren halt so osteuropäische Länder wie Ungarn oder Jugoslawien viel, viel weiter vorne dran als die DDR.
Vielleicht können Sie uns ja auch ganz kurz zur Demo selbst ein bisschen noch was erzählen. Was waren das für Musiker, die sich da zusammengefunden haben? Warum auch diese Art von Musik? Am Anfang waren die ja gar nicht so Sinti-lastig. Martin Gore hatte Gefallen an Glamrock. Wie war so die Entwicklung zum Demo-Sound und was waren so das Faszinierende daran?
Depeche Mode ist eine Band aus vier Teenagern aus einem Vorort von London, die Ende der 70er Jahre sich dort in Jugendzentren getroffen und kennengelernt hatten und hatten so eine nebulöse Vorstellung davon, dass sie gerne Musik machen wollten. Also sie haben es ja gerade schon gesagt, Martin Gore hat ursprünglich Gitarre gespielt und diese jungen Teenager dort in Basildon bekamen dann 1977 natürlich die volle Breitseite des Punks aus London mit. Und Punk machte etwas möglich, was vorher nicht möglich war, nämlich, dass man auch mit einfachen Mitteln und mit zwei Akkorden Musik machen konnte. Denn vorher brauchte man eine große Ausbildung, musste man jahrelang ein Musikinstrument lernen und jetzt war es möglich, man hat sich einfach die Gitarre genommen und schrammelte ein bisschen drauf rum. Und im Zuge dessen sind ja dann auch schon so elektronische Bands wie OMD, Fat Gadget, so in Großbritannien entstanden und Kraftwerk war ja auch schon bekannt aus Westdeutschland. Und das war diese neue elektronische Musik durch diese neuen elektronischen Musikinstrumente war etwas, was so ab Ende der 70er Jahre junge Menschen unglaublich fasziniert hat, weil das neue Klänge waren, die diese Instrumente machten, die es vorher einfach nicht gab. Und deswegen war also diesen Teenagern aus Basildon ziemlich schnell klar, wir wollen auch so cool klingen wie diese elektronischen Bands. Und deswegen hat man sich dann Synthesizer gekauft. Und das Gute an einem Synthesizer war ja, man hat einfach nur einen Finger genommen, hat ihn auf eine Taste gedrückt und hat einen Sound gehabt und es klang gleich schön. Es ist nicht wie Geige oder wie Gitarre, dass man irgendwie, wenn man den Akkord schlecht greift, dass es irgendwie schief klingt, sondern man hat schnell ein klares und gutes Resultat und man brauchte quasi nur Kreativität. Man brauchte keine musikalischen Fertigkeiten, sondern man brauchte nur Kreativität. Und so sind dann relativ schnell elektronische Songs entstanden. Im Jahr 1980 zunächst hieß die Band ja noch Composition of Sound. Und als sie dann einen neuen Sänger hatten, nämlich Dave Gahan, hat der dann die Band überredet, sich doch in einen etwas cooleren Bandnamen zu geben. Und das war dann eben Depeche Mode. Und dann kamen sie in Kontakt mit Daniel Miller, der Plattenchef von Mute Records, ein ganz kleines Independent-Label. Und so kam es dann 1981 zu den ersten Singles, die erste Platte. Und dann ging das Schlag auf Schlag. Und die Band wurde von Platte zu Platte bekannter, nicht nur in Großbritannien, auch in Westdeutschland, in Europa, in der ganzen Welt. Ja, und der Rest ist Geschichte. Wie man so schön sagt.
Das ist wohl wahr, Musikgeschichte. Martin Gore, der spricht ja auch Deutsch, hatte das in der Schule sogar gewählt, freiwillig, also er hat sich interessiert. Hatte Deutschland da eigentlich so eine bestimmte oder eine besondere Bedeutung für die Band auch?
Also es ist so, dass, und das trifft nicht nur auf Depeche Mode zu, sondern auch auf andere Künstler aus der Punk- und New Wave-Ära der späten 70er, frühen 80er, dass Deutschland und speziell auch vor allen Dingen Westdeutschland kulturell sehr interessant war. Da ist zum einen Kraftwerk zu nennen, diese elektronische Band, die in den 70er Jahren absolute Pionierarbeit geleistet hatte, was elektronische Musik, cooles, pop-orientiertes Songwriting angeht. Und dann kam ja auch dann Ende der 70er Jahre so die erste Welle der neuen deutschen Welle. Also das war noch nicht Hubert K. und Nena, sondern das waren Bands wie DAF, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, wie Fehlfarben, wie Vor jedes Art und all diese Dinge. Und das waren Künstler, die alle auch sehr viel mit elektronischen Instrumenten gearbeitet haben. Und das fand Depeche Mode und auch speziell Martin Gore sehr, sehr faszinierend. Er hat viele von diesen Bands gehört. Und die zwei Single-Cover von 1982 ist auch von einem westdeutschen Künstler aus diesem Umfeld der neuen deutschen Welle gestaltet wurden. Da gab es also immer wieder auch kulturelle gegenseitige Befruchtungen, auch mit den einstürzenden Neubauten dann Mitte der 80er Jahre aus West-Berlin.
Jetzt waren die Depeche Mode ja auch zu einem Konzert im Osten, zum FDJ-Geburtstag. Wie kam es denn dazu?
Ja, am 7. März 1988 war das erste und einzige Depeche Mode-Konzert in Ost-Berlin. Das hatte damit zu tun, dass Depeche Mode frühzeitig mitbekommen haben, dass sie sehr viele Fans hinter dem Eisernen Vorhang hatten. Nicht nur in der DDR, sondern auch in anderen osteuropäischen Ländern. Und schon 1985 haben sie im Sommer in Budapest und in Warschau gespielt. Und als sie dann die Music for the Masses Tour geplant haben, 1987, hatten sie dann wieder den Wunsch, in der DDR zu spielen. Und hatten dann einen ungarischen Promoter, wie man das so sagt, also jemand, der sich dann mit den Leuten vor Ort kurzschließt und das quasi die Bedingungen organisiert. Und so kam es dann also recht schnell dazu, dass Depeche Mode für ein Konzert nach Ost-Berlin kommen würden. Und der Termin stand auch schon quasi ein Jahr vorher fest, nur den kannte niemand in Ostdeutschland, weil die ostdeutschen Verantwortlichen den Termin geheim gehalten haben. Das hatte verschiedene Gründe, vor allem hat das was damit zu tun, dass die Depeche Mode eben nur ein Konzert spielen konnten. Es war März, das war also noch halber Winter und es gab in Ost-Berlin nur die Werner-Seelenbinder-Halle und da passten nur 6.500 Menschen rein. Und die ostdeutschen Verantwortlichen wussten aber, dass die Depeche Mode eine der populärsten Bands in Ostdeutschland sind und wenn sie jetzt im Vorfeld bekannt geben, irgendwie ein Vierteljahr vorher, die Depeche Mode kommen für ein Konzert nach Ost-Berlin und es gibt nur 6.500 Karten und es gibt dort und dort an den Vorverkaufsstellen ein paar Tickets, das wäre in einem riesengroßen Chaos geendet. Und deswegen haben die Verantwortlichen sich gedacht, wir halten das Konzert geheim, obwohl die Band eigentlich einen freien Kartenvorverkauf im Vorfeld gefordert hatte. Und stattdessen hatten dann die Verantwortlichen in Ost-Berlin, unter anderem die FDJ-Bezirksleitung, dann entschieden, wir verschenken die Karten an Ost-Berliner Schulen. Jeweils zwei Tickets pro Klasse ab der 8. Klasse. Das heißt also, der Rest der DDR hatte von vornherein Pech gehabt. Und so sind dann die Karten in Ost-Berlin in den Umlauf gekommen. Ich glaube, so zwei, drei Tage, bevor das Konzert war. Und dann ging es dann los, dass Leute versucht haben, noch den anderen die Karten abzuluxen, weil nicht jeder Hardcore-Depeche Mode-Fan hatte gleich eine Karte gehabt. Und dann entstanden dann so schulinterne Schwarzmärkte. Also ich hatte selbst, wie man das ja hört, vielleicht an meinem charmanten Leipziger Dialekt, dass ich also nicht aus Ost-Berlin komme. Ich hatte Freunde in Ost-Berlin, die haben mir auf ihrem Schulhof Schwarzmarkt für 150 Ostmark ein Ticket besorgt. Und da gab es viele Leute, die viel, viel Geld ausgegeben haben, um bei diesem Konzert dann doch noch mit dabei sein zu können.
Also ist durchaus was durchgesickert, weil auf den Karten selber stand ja nichts drauf.
Richtig, genau. Also das Konzert fand an einem Montag statt, 7. März. Und meine Freunde in Ost-Berlin hatten mir schon eine Woche vorher davon gesagt, dass das Gerücht umgehen würde. Und das hat natürlich keiner wirklich geglaubt. Und dann gab es aber am Freitag, also drei Tage vorher, beim Jugendradio DT64 einen Versprecher eines Moderators, der sagte, dass also am Montag die Depeche Mode in Ost-Berlin spielen würden und DT64 würden das als Radiosender präsentieren. Und dann gibt es die sicherlich nicht wahre, aber dennoch bezeichnende Anekdote, dass nach dieser Meldung über DT64 etwa 80.000 Jugendliche bei dem Radio angerufen hätten und gefragt haben, wie sie denn noch an eine Karte kommen würden.
Jetzt ist die Frage, gibt es eigentlich einen Mitschnitt? Mir wurde gesagt, nein. Gibt es vielleicht doch einen?
Also ja, es gibt einen Mitschnitt mit einem Kassettenrekorder, der ist auch bei YouTube anhörbar, ist nicht so eine besonders gute Qualität, aber es hat im Übrigen auch jemand aus Leipzig mit einem Stereo-Kassettenrekorder, den er dort reinbekommen hat ins Konzert, hat er das Konzert mitgeschnitten.
Ich glaube, da leuchten jetzt gerade ganz viele Demo-Fan-Augen, wer das jetzt noch nicht wusste. Wer jetzt tiefer noch in die Materie eintauchen will, was findet sich alles in Ihrem Buch, so kurz erzählt, Behind the Wall? Es geht ja nicht nur um Demo. Ich habe auch den Traumzauberbaum da drin gesehen von Lucky. So grob, was durchwandert man als Leser Ihres Buches?
Ja, also die Idee war, die 80er Jahre nochmal nachzuzeichnen. Also von der Kindheit, deswegen auch den wunderschönen Traumzauberbaum, über die Radiokultur. Damals war das ja quasi das Internet für Jugendliche. Damals ist man nach der Schule nach Hause gekommen und hat als erstes das Radio angemacht und hat den ganzen Nachmittag Radio gehört, um dort neue Musik kennenzulernen, Informationen über Künstler zu erfahren und all diese Dinge. Und die Idee an dem Buch ist also nicht nur die Geschichte von Depeche Mode-Fans in Ostdeutschland zu erzählen, sondern die Geschichte von Jugendlichen in den 80er Jahren. Und ich bin ja mit meinen Diebische Mut-Büchern auch regelmäßig auf Lesetouren und lese auch viel in Westdeutschland. Und da gibt es immer ein sehr, sehr großes Interesse daran, wie das hier gewesen ist. Und viele Leute sagen mir danach dann am Buchstand immer noch so, das war ja am Ende bei euch genauso wie bei uns, nur dass wir eben uns die Bravo kaufen konnten und ihr nicht. Und das ist eigentlich auch so eins der Dinge, die wir gerne mit diesem Buch erreichen wollten, dass nämlich die jungen Menschen in Ost und West in den 80er Jahren sich schon viel, viel näher waren, als man das heute vielleicht immer noch glaubt. Heute werden gerne immer so diese klischeehaften Unterschiede präsentiert, so die Simson auf der einen Seite und der Golf 1 auf der anderen Seite. Aber wir haben damals in den 80er Jahren Ost und West schon dieselben Bands gehört. Wir haben zu denselben Songs auf der Disco getanzt, auf Partys geknutscht, waren das erste Mal betrunken. Und das finde ich eine wichtige Aussage, dass es eben gar nicht so viel Trennendes gibt zwischen Ost und West, sondern dass wir in den 80ern vor allen Dingen groß geworden sind und nicht nur in der DDR.
Das sind sehr schöne Dinge, die Sie aufgezählt haben. Und ich denke, die Menschen, die sind sich meist immer einig, so untereinander. Gibt es irgendwas, was noch wichtig ist zu sagen, was wir jetzt nicht erzählt haben, was ich jetzt auch nicht gefragt habe?
Was vielleicht auch noch eine interessante Sache ist, Diebische Mut sagen von sich immer, sie sind eine unpolitische Band. Und die Musik, die sie in den 80ern gemacht haben, auch solche Songs wie People Are People, wo sie sich gegen Krieg und Gewalt und Hass stellen, waren trotzdem Songs, die immer vor allen Dingen aus einer persönlichen Schilderung herausgekommen sind. Und dennoch haben sie es geschafft, Menschen auf der ganzen Welt zu inspirieren und zu Fans zu machen. Und wenn man heute als Diebische Mut-Fan, heute erkennt man sich nicht mehr an den Frisuren, altersbedingt, sondern vor allen Dingen an Band-Teams, T-Shirts. Aber wenn man heute irgendwo in einem anderen Land ist und man trifft einen Diebische Mut-Fan, sei es auf einem Konzert oder bei einer Disco oder sowas, man hat sofort einen Draht zueinander. Und es ist völlig egal, wo man herkommt, ob aus Polen, ob aus Ungarn, ob aus Frankreich oder den USA oder aus Deutschland. So, man ist Diebische Mut-Fan und Diebische Mut sind eine kosmopolitische Band und da spielen Ländergrenzen keine Rollen. Und das ist eine Sache, die hat die Band nicht beabsichtigt, aber das ist etwas, was auch diese Fankultur über die Jahrzehnte hervorgebracht hat. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr tolles und erhaltenswertes und bewahrenswertes Ergebnis dieser Liebe zu dieser Band.
Haben Sie ein Lieblingslied von Demo?
Ich habe ganz, ganz viele Lieblingslieder von Diebische Mut. Sagen wir mal, jetzt muss ich kurz nachdenken. Also es gibt so zwei Songs, die mir immer wieder einfallen. So, das eine ist ein Song, den keiner kennt, weil das der letzte Song auf einer Platte von 1983 ist, von der Construction Time Again. Der heißt And Then. So ein ganz kleiner, zarter, zerbrechlicher Song. Und mir gefällt aber auch zum Beispiel Strange Love nach wie vor immer noch sehr, sehr. Ein toller Popsong, sehr hymnenhaft. Der ruft jeden auf die Tanzfläche.
Herr Lange, vielen, vielen Dank, dass Sie uns von Diebische Mut der Fankultur erzählt haben und auch so eine eigene Welt uns haben erblicken lassen. Vielen, vielen Dank.
Ja, bitte sehr. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Diebische Mut, die Fankultur in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch deutsche Bräuche, wenn Männer Feste feiern. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Und auch ein Tipp, der Sachsen-Politik-Podcast, jede Woche mit dem politischen Geschehen in Sachsen. Dabei geht es um Herausforderungen und Chancen für die Politik im Freistaat. Und jeden Freitag hören Sie eine neue Folge in der ARD-Audiothek.
Sachsen ist
dieses herrliche, tolle, deutsche Bundesland mit so langer Tradition.
Und Politik in Sachsen ist zugespitzt.
Wir haben es geschafft, dass rechts geil ist und links ist dumm.
Ich hätte gehofft, dass die AfD mehr bekommt.
Ja, wenigstens scheint die CDU zu führen. Der Rest sieht relativ traurig aus.
Ich sehe im Moment keinen Politiker, der das wirklich mal in die Hand nimmt.
Politik in Sachsen ist kompliziert.
Auch wenn im Rahmen der Verfassungsmetaphysik nunmehr eine vermeintliche Verfassungserwartung herangezogen wird und proklamiert sei, es sei eben nur möglich, seine Ablehnung mit der Wahl eines Bewerbers zum Ausdruck zu bringen, vermag genau dies nicht zu überzeugen.
Politik in Sachsen ist drastisch.
Dieses Flugzeug, in dem wir uns befinden, das wird nicht weiterfliegen, sondern das befindet sich im freien Fall und im Sinkflug und wird irgendwann zerschellen.
Nach dem Motto, es ist nur eine Phase, Hase, das ist Quatsch. Wir haben eine letzte Chance bekommen.
Sachsens Landespolitik auf den Punkt gebracht. Ausgewogen, verständlich, hintergründig im Sachsen-Politik-Podcast von MDR Sachsen.
Ich lasse mir nicht von Journalistinnen und Journalisten etwas in den Mund legen.
Deswegen frage ich.
Aber bin der Meinung, dass wir hier beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind. und dass wir hier Qualitätsjournalismus erleben.
Der Sachsen-Politik-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.